Die Wirtschaftswunderjahre in Westdeutschland, die 50er und die 60er Jahre, waren die so, wie wir uns das heute oft vorstellen? Bisschen spießig, bisschen piefig, aber auch eine Zeit der extremen Veränderungen, des unglaublichen Wirtschaftswachstums von in einem Jahr maximal bis zu 12%. Wie war das überhaupt möglich? Nach dem Untergang im selbstverschuldeten Krieg, nach der weiträumigen Zerstörung der Städte und der Industrie. Wie war es für die Menschen damals zu leben? Der Journalist und Autor Harald Jener, ehemals auch Feuilletonchef der Berliner Zeitung, er hat ein neues Buch geschrieben über diese Zeit, Wunderland, die Gründerzeit der Bundesrepublik 1955 bis 1967, so heißt es. Nächste Woche Dienstag wird Harald Jener es hier im Haus des Rundfunks vorstellen, im kleinen Sendesaal. Jetzt ist er schon im Studio. Schön, dass Sie da sind, Harald Jener.
Ich freue mich auch. Hallo, guten Abend.
Wenn wir mal die Vorgängerbücher anschauen, Höhenrausch, die Zeit Weimarer Republik, danach Wolfszeit, also so 45 bis 55, ist jetzt Wunderland. Ist das für Sie eine ganz logische Kontinuität? So muss ich weitermachen, um vielleicht eine deutsche Geschichte zu schreiben?
Ich glaube nicht, dass ich das Projekt also bis zur Gegenwart fortsetzen werde, aber ich hatte das Bedürfnis, nach der Wolfszeit selbst intensiver zu erfahren, wie es weiterging, wie dieser unglaubliche Wirtschaftsaufschwung zustande kam. Und dann ist es ja so die Kindheit und Pubertät unserer Republik. Also, und wie alle Kindheiten prägt sie halt das ganze spätere Leben viel stärker noch als spätere Zeiten. Und so erfährt man dort, wie wir wurden, was wir jetzt sind.
Bevor wir da jetzt genauer nochmal einsteigen, nochmal rasch die Frage, sehen Sie da Kontinuitäten quasi von, sagen wir mal, den 20er Jahren bis 55, 60, so in dem Dreh, gesellschaftliche Entwicklung, Kontinuitäten, klar, das Dritte Reich dazwischen als Mega-Zensur, als furchtbare Zensur, aber welche Kontinuitäten sehen Sie?
Es sind natürlich unglaubliche Brüche und ausgedrückt 1945 durch die berühmte Stunde Null. Tatsächlich gab es aber Kontinuitäten im wirtschaftlichen Sinne, im politischen Sinne. Die Fabriken waren nicht alle vollständig zerstört. Man konnte nach kurzer Zeit eigentlich wieder weiterarbeiten, vielerorts. Die alten Eliten blieben oft an ihren Plätzen, in ihren Ämtern. Andererseits war der Systemwechsel so stark, der Einschnitt durch die Alliierten so extrem, dass die Stunde Null im subjektiven Erleben der Menschen schon eine große Plausibilität hatte. Und die Wirtschaftsreform dann war ein weiterer Zündpunkt, also eigentlich die wahre Gründung der Bundesrepublik, für viele Menschen größerer Einschnitt als die Verabschiedung des Grundgesetzes. Und dann natürlich 55, dieser rasante Aufstieg, der für viele Menschen eine große Zäsur bedeutete. Ja. Der erste Kühlschrank, die erste Waschmaschine, der Traum vom ersten Auto, eine größere Wohnung. Man kam aus dieser wahnsinnigen Enge heraus, wo man eigentlich ständig nie alleine war.
Und dann plötzlich dieser Reichtum. Und das Faszinierende, was ich fand, als ich angefangen habe, das Buch zu lesen, ist, dass Sie einsteigen in diese Phase, die Sie jetzt schon ansatzweise beschrieben haben, mit Kriegsheimkehrern. Und zwar mit den letzten 10.000, die aus der sowjetischen Kriegsgefangenschaft zurückkehren. 1955 fing das an. Und erst habe ich es nicht verstanden und dachte, hä, warum? Warum fängt er mit denen an? Aber dann ist es mir klar geworden, weil das ja Männer sind, die in eine fremde Welt zurückkehren, richtig? War das die Idee?
Einmal das. Zum Zweiten wollte die Bundesrepublik es diesmal anders machen. Die Heimkehr in den ersten Jahren war ja eine ungeheuer schwere Angelegenheit. Die Männer kamen ausgebrannt, frustriert, alleingelassen nach Hause zurück. Typische Veteranenschicksale, und das wollte man ihnen jetzt so angenehm einfach wie irgend möglich machen. Der zweite Grund ist der, den Sie ansprachen, diese Menschen waren mindestens 10 Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft und sie kamen zurück in ein Land, was sie natürlich nicht mehr wiedererkannten. Die waren Hitler gewohnt, die waren von oben herab dieses bellende Reden gewohnt, und dann stand zur Begrüßung Bundespräsident Heuss vor ihnen. Das ist ein sehr bürgerlicher, sehr milder Mensch mit seinem ziemlich humorvollen, weichen Auftreten. Und der hat zu ihnen gesagt, willkommen zu Hause. Ja. Und dieses sehr bürgerliche Auftreten hat die Leute unglaublich verblüfft. Und die kannten den natürlich auch nicht, die wussten nicht, wie er aussieht. Und dann kamen sie in diese Welt, wo junge Mädchen auf Vespas rumkurften, Pferdeschwanz und Petticoat und diese bunten Pastellfarben, die modernen Viertel bestimmten, die Milchbars, die überall aus dem Boden sprießenden Kaufhäuser. Das war für die ein Kulturschock.
Ja. Und das Tolle ist, dass ich als Leser mit meinen ganzen Vorurteilen und mit meinem Scheinwissen, was ich so habe, denke, nochmal neu diese Zeit erleben kann, durch diesen Blick der Kriegsheimkehrer, die ja auch in eine neue fremde Welt hineinkommen. Wie würden Sie sagen, wie war dieses Lebensgefühl damals? Sie sprechen an einer Stelle von einer inneren Leere, von einer starken inneren Leere in der Gesellschaft. Ich habe es ja vorhin versucht mit wohlhabend, adrett und sauber und piefig und spießig, das sind ja so kleine Beschreibungen. Was meinen Sie mit der inneren Leere und wie war das Lebensgefühl?
Das Lebensgefühl hat sich über diese 12 Jahre unfassbar stark verändert. Zu Beginn haben wir eine ziemlich konformistische Mangelgesellschaft, wo das sich wegducken eigentlich die oberste Prämisse war. Also man wollte nicht auffallen, man wollte auf keinen Fall der Erste sein, auch nicht der Letzte, so mit der Masse mitmarschieren. Und eine Welt der grauen Mäuse im Grunde genommen und total auf Arbeit konzentriert. 1955 arbeitete man bis zum Umfallen und mit dem Wirtschaftsaufschwung warben dann die Firmen um Arbeitskräfte damit, dass sie unbegrenzt Überstunden offerieren konnten. Es gab im Schnitt eine 50-Stunden-Woche und dann kamen die Überstunden noch hinzu. Die Gewerkschaften kämpften für die 40-Stunden-Woche und trauten sich aber, schoben quasi bei der Plakataktion so einen kleinen Jungen vor, der sagte, samstags gehört Vati mir. Weil man den Männern nicht zumuten wollte, selbst für die wenige Arbeit einzutreten. Das gehörte sich einfach nicht. Der deutsche Mann schuftete eben bis zur absoluten Erschöpfung.
Und die innere Leere, die Sie einmal kurz erwähnen?
Der Rüdiger Altmann, der Redenschreiber von Ludwig Erhard, sagte zu diesem Land, es sei ein Land, das vom Nichts angeweht ist. Es ist ein Land, das sich selber nicht verstand, weil man sich weigerte, auch zurückzuschauen. Diese Gesellschaft schaute nur nach vorn auf die Gegenwart. Man hatte Angst, sich mit der eigenen Schuld auseinanderzusetzen. Der Blick nach rückwärts erschreckte einen, würde einen unfassbar belasten. Und so war man in einer Weise orientierungslos, dass man sagen kann, selten gab es eine Gesellschaft, die sich so rätselhaft vorkam wie diese. Okay.
Wie so eine Art Selbstbetäubung. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Es wurde auch viel getrunken in der Zeit. Ne? Das schreibt sich ja bis heute fort, ne? Der Alkoholkonsum, der sich in den Familien fortgesetzt hat. Dann diese Selbstbetäubung auch in dem Nichtwahrnehmen, was man mit der Arbeit alles so anstellt, sowohl im eigenen Leben, in der Familie als auch in der Umwelt. Also Sie haben da Beschreibungen drin im Buch über das Ruhrgebiet, wo ich denke, da möchte ich nicht mal durchfahren zu der Zeit damals, weil es so furchtbar war. Also ein Leben in Selbstbetrug ist vielleicht zu hart, aber für Selbstbetäubung?
Ja, da ist viel dran. Das ist ja auch eine These von Hannah Arendt über die Deutschen, dass man arbeitete, um zu verdrängen, um nur nicht nachzudenken, um die Schuld nicht an sich ranzulassen. Das spielte sicher eine Rolle. Dann gab es ja nichts, auf das man stolz sein konnte. Man hatte den Krieg verloren, man hatte dieses entsetzliche Verbrechen angerichtet. Nun blieb eigentlich nur also die Erfahrung der eigenen Hände, der eigenen Handarbeit, also des eigenen Schweißes als Daseinserfahrung, die einem irgendwie eine Art von Erlebnistiefe bescherte. Und der Stress war natürlich enorm, weil man wollte natürlich gleichzeitig vom Leben wieder etwas haben. Da lockte der neue Kühlschrank, das neue Auto. Man verschuldete sich enorm durch Kredite und arbeitete dann im Akkord, um die abzubezahlen. Und abends musste man irgendwie wieder runterkommen und trank. Also der Alkoholkonsum ist unglaublich. Ich habe mal so ein Spiegelheft durchgeblättert. Da waren fast ein Drittel Anzeigen für Alkohol. Also das war ein dünnes Heft, aber in dem dünnen Heft fanden sich 60 Alkoholreklamen.
Okay. Harald Jena, wenn ich Sie richtig verstehe, Ihren Ansatz und dieses Buch richtig verstehe, dann beschreiben Sie diese Jahre von 1955 bis 1967 auch als 12 Jahre der knallharten Veränderung. Weil was 55 galt, war 67 alt. Es gab die Migration, ne? die ganze Migration, die Gastarbeiterbewegung fing an. In den Familien hat sich dann endlich doch was verändert. Die Rolle der Frau, die Rolle des Mannes wurden dann langsam, ganz allmählich was anderes. Auch die Studentenbewegung fing langsam an. Also kann man diese Zeit als eine Zeit der stärksten Veränderungen verstehen?
Ja, der dramatischen Veränderungen. Und zwar so ein bisschen unter der Oberfläche. Es sind ja auch sehr fröhliche Veränderungen. Also das Leben wurde zweifellos bunter, wurde zweifellos wohlhabender, reicher. Nie sind in so kurzer Zeit so viele Leute so wohlhabend geworden. Durch die Früchte der Arbeit lernte man also auch das Genießen. Also die Menschen wurden genießerischer. Und eine große Freiheitserfahrung war natürlich der Supermarkt. Die Tante Emma oder Onkel Erich Läden, die starben aus und da stand nun kein Cerberus mehr vor der Theke wie früher, sondern man ging durch ein ungeheures Warenangebot, was für die Leute eine ganz neue Erfahrung war. Sie konnten die Ware anfassen, prüfen und sich frei in diesem Superangebot bewegen. Das war eine Daseinserfahrung, die Menschen zunächst mal verstört, gleichzeitig aber auch beglückt hat. Es hatte natürlich seine Schattenseiten. Es fiel unfassbar viel Verpackungsmaterial an, was vorher wegfiel. Also vorher priesen die Einzelhändler die Ware an. Jetzt mussten die Waren das selbst übernehmen. Das heißt, die Waren so ihre eigenen Botschafter. Das funktionierte durch bunte Verpackungen und durch Markendesign und durch Branding. Und all das bedeutete eine verschwenderische Verpackungsorgie. Und so beginnt also mit dem Wirtschaftswunder eben auch ein krass ansteigender Müll.
Ja, und das ist ein Phänomen, mit dem wir es auch heute noch zu tun haben, der letztlich bis ins Heute hineinführt. Harald Jena, danke Ihnen für den Besuch im Studio, dass Sie uns einen kleinen Einblick gegeben haben in dieses Buch. Wie viele Seiten sind es insgesamt? Gefühlt sind es knapp 700.
Och, sind wir schon fertig? Ich wollte eigentlich noch so viel erzählen von den Veränderungen durch die Popmusik, durch die Zärtlichkeit, also die plötzlich Raum greift, ein anderes Gefühl zum Körper und so weiter. Schade.
Ja, aber das kann man ja nachlesen in Ihrem wirklich tollen Buch. Über Ihren Stil haben wir jetzt auch nicht gesprochen, den ich übrigens hervorragend finde, nämlich von Geschichten ausgehen, von einzelnen Menschen ausgehen, sehr nah dran an den Menschen erzählen und dadurch gesellschaftliche Phänomene ergreifen oder begreifbar machen. Ne? Die Zeit ist rum. Harald Jena, ich danke Ihnen sehr für den Besuch im Studio und für die Erklärung.
Ich danke Ihnen auch, es hat Spaß gemacht. Ja.
Harald Jena zu Gast auf Radio 3 zu seinem neuen Buch Wunderland, die Gründerzeit der Bundesrepublik 1955 bis 67, erschienen im Rowohlt Verlag und im Buchhandel für 32 Euro. Und alles, was jetzt offen geblieben ist, können wir dann nächste Woche nachholen. Harald Jena wird dann nämlich daraus vorlesen und darüber sprechen, über sein neues Buch. Nächste Woche Dienstag hier bei uns im Haus des Rundfunks im kleinen Sendesaal bei der schönen Lesung von Radio 1. Es gibt noch Karten dafür, nicht mehr sehr viele, aber es gibt noch einige. Zum Preis von 26 ermäßigt 20 Euro nächste Woche Dienstag hier im Haus des Rundfunks.